Ich möchte euch einfach kurz eine Geschichte erzählen am Anfang, die mich recht berührt hat heute Morgen, wo auch mit dem Thema zu tun hat. Ich bin heute Morgen an einer Einsegnung gewesen, also habe ein Kind dürfen einsegnen, und zwar das Kind von Sebastian Amiel. Der ist bei Underground, dem Musical dabei gewesen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch, der Sebi, der NIC. Genau. Kennst du ihn nicht, Lise? Eben. Auf jeden Fall, er ist bei Underground dabei gewesen, und dann durch ihn ist auch sein Vater, der Richard, dazugekommen. Und dann ist das Underground vorbei gewesen, wir haben einander aus den Augen verloren, sie wohnen in St. Gallen und wir da. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass der Richard tödlich oder todkrank ist, also dass er Krebs hat. Und dann vor 3 Jahren ist er gestorben, mit etwa 55 oder so. Und ich bin dann auf St. Gallen, die Beerdigung, und seine Frau und die 3 Söhne, eben der Sebi und seine 2 Brüder, sind recht berührt gewesen, dass ich auch gekommen bin. Also ich bin mit dem Steg und dem Freak dort hergegangen. Und jetzt, nur 3 Jahre später, hat er mich angefragt, um sein Kind einzusegnen, oder? Ich möchte jetzt keine Theorie ausstellen, hat er mich auch angefragt, wenn ich nicht an der Beerdigung wäre, oder hat er mich auch angefragt, wenn wir uns irgendjemand anders kennengelernt hat als bei dem Musical, ist völlig egal. Auf jeden Fall, es ist etwas gewachsen. Und es war heute so spannend gewesen. Seine Frau ist, oder seine Freundin ist Italienerin, und die ganze Verwandtschaft ist katholisch aufgewachsen, alles, und mehr religiös oder weniger religiös. Und seine Verwandtschaft kommt aus Jamaika und Amerika und Italien und Schweiz. Und es war ein bunt gemischter Haufen, etwa 30 Leute in einer kleinen Kapelle. Und ich hatte einfach die Freiheit gehabt, um einfach von Jesus zu erzählen, wie gerne er Kind hat und wie gerne die Kinder segnet und was Segen bedeutet und was Jesus für uns gemacht hat, auch für die Erwachsenen. Und es ist irgendwie, ich hatte so Freude gehabt. Weißt du, nicht so, ja, jetzt erzähle ich es dann endlich mal, sondern einfach eine Freude gehabt, wie Gott das geführt hat über all die Jahre und wie er verschiedenste Personen gebraucht hat, damit das jetzt zustande gekommen ist. Und dann hat er auch noch am Apero, wo ich eingeladen war, einfach so viele Leute, die noch dort waren. Hat mich einfach mega berührt, zu sehen, wie das zustande gekommen ist. Auch um euch ermutigen, auch in euch Leben die Augen offen zu behalten, wo Gott vielleicht Geschichten anfängt zu schreiben, wo dann vielleicht wieder ein paar Jahre vergessen gehen. Dann plötzlich triffst du die Person wieder und dann fällt wieder etwas Neues an. Habe ich mega spannend gefunden und schön. Und bin jetzt gespannt, wie es auch weitergeht mit ihnen beiden. Dann. Beim Kolosserbrief möchte ich die bitten, die letztes Mal dabei waren. Vielleicht sind noch ein paar Sachen in Erinnerung von dieser kurzen Theaterpredigt-Einlage, die ich gemacht habe letztes Mal. Was war der Grund für die Abfassung des Kolosserbriefs? Warum hat der Paulus den Kolosserbrief geschrieben? Sind euch da noch ein paar Sachen im Kopf? Ja, genau. Und was ist dort vorgegangen? Ephesus. Danke vielmals. Das ist genau die perfekte Zusammenfassung. Also die Irrlehrer, wie man denen dann gesagt hat, oder, die sind gekommen und haben von Jesus geredet, aber auch noch von Jesus und noch mehr Regeln, noch mehr Erkenntnis, noch mehr Erkenntnis über Jesus raus. Und der Paulus hat nachher den Brief geschrieben, in diese Situation hinein. Und darum auch die Überschrift dieser Serie, Jesus ist alles. Es geht nicht Jesus und, sondern Jesus ist alles. Und ich werde dich jetzt auch wieder den Teil, was heute darum geht, auch auf Schweizerdeutsch vorlesen. Der Messias, der ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschaffen hat. Und er ist der Erste von der ganzen Schöpfung. Durch ihn hat Gott im Fall alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er hat alles gemacht, was wir sehen und auch das, was wir nicht sehen können. Könige, Reich, Herrscher, Gewalten. Alles ist durch ihn erschaffen und alles ist für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere angefangen hat. Und er hebt auch die ganze Schöpfung zusammen. Der Messias, der ist der Kopf der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Körper. Er ist der Anfang, er ist als Erster überhaupt von den Toten auferstanden, damit er in allem den ersten Platz hat. Weil Gott hat wollen in seiner ganzen Fülle in dem Messias leben. Und durch ihn hat er auch alles mit sich selber versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz hat er Frieden geschlossen mit allem, was im Himmel ist und auf der Erde. Und darum sind auch ihr dort drin eingeschlossen, ihr Kolosser. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt seid. Ihr seid seine Feinde und eure bösen Gedanken und eure bösen Taten, die haben euch von ihm getrennt. Aber jetzt, wisst ihr was? Jetzt hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz, richtig in menschlicher Gestalt, als Mensch, hat er euch mit sich versöhnt. Um euch wieder ganz in die Gegenwart von Gott zurückzuholen und euch heilig zu machen und völlig ohne Fehler und Makel vor sich herzustellen. Ihr müsst allerdings auch an dieser Worte festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von dieser Hoffnung ab, die euch geschenkt worden ist. Wo euch geschenkt worden ist, wo ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Und diese Botschaft ist im Fall in der ganzen Welt verbreitet worden. Und ich, der Paulus, bin von Gott dazu berufen worden, sie zu verkünden. So viel zu dem Teil, was heute darum geht. Das ist Kolosser 1, Verse 15 bis 23. Und er ist da jetzt eigentlich, da wo wir letztes Mal angeschaut haben, ist wieder Einstieg gewesen. Und jetzt kommt er wie so zu seinem ersten Hauptteil. Zu dem Thema, Jesus ist alles. Und er fängt an, in der Theologie nennen sie das der Christus-Hymnus. Das ist so aufgebaut, eine Art wie ein Lied, wie ein Gedicht. Also ist poetisch geschrieben in dem Sinn. Und er fängt jetzt da an, wirklich zu schwärmen von Jesus. Er sagt, schaut mal, das ist nicht einfach nur irgendeiner gewesen. Unser Jesus ist das, das und das gewesen. Und mit was fängt er an? Er sagt, Jesus ist das Bild vom unsichtbaren Gott gewesen. Und dass Gott unsichtbar ist, das hat schon Leute in allen Jahrhunderten und Jahrtausenden zur Verzweiflung getrieben, weil so gern würden wir ihn ja sehen, oder? Dann wäre alles viel einfacher. Vielleicht wäre alles viel schwieriger, ich weiß es nicht, aber wenn wir hier in dieser sündigen Welt sind. Aber auf jeden Fall, Menschen haben das oft nicht ausgehalten, dass man Gott einfach nicht sehen kann. Und es ist absolut verständlich. Wir wollen ihn sehen und wir Menschen haben Bilder von ihm gemacht. Wie ist Gott? Wie sieht er aus? Was macht er? Und die haben dann im Verlauf von den verschiedenen Jahrhunderten und verschiedenen Kulturen verschiedene Formen angenommen. Zum Beispiel im hinduistischen Bereich gibt es den Gott Shiva. Manchmal ist es auch eine Frau. So ein Kriegsgott. Oder zum Beispiel der Zeus bei den Griechen. So hat man sich Gott auch vorgestellt. Der Donnergott, oder, mit den Blitzen in der Hand, wo das Wetter steuert, wo die Weltgeschichte lenkt. Oder ein Elefantengott in Indien, Ganesha. Oder Elefantengöttin. Das ist sie. Oder in Ägypten zum Beispiel der Anubis, ein Schakalgott, wo der Totengott war, wo sozusagen die Leute vom Leben in den Tod eingeführt hat. Eben zum Teil mit Tiergesichtern, zum Teil mit Menschengesichtern. Zum Teil waren es Götter, die sehr menschlich waren. Zum Teil waren es Götter, die so weit entfernt sind von jeglichem Menschlichen, dass man fast keine Connection hergebracht hat. Oder dann habe ich auch noch zwei modernere Götter, zum Beispiel der hier. Er heisst auch noch wie ein griechischer Gott. Aber ja, ich denke, es ist auch etwas, wo in unseren Breitengraden oft Gott Ausmaß annimmt, oder? Auch das können Menschen so einnehmen, dass das ein und alles wird. Oder auch das Nächste, das Geld, oder? Es kann etwas sein, wo dich so einfach bestimmen. Jesus sagt das oft der Mammon. Das ist das, was so eine Kraft entwickeln kann, dass es dein Gott wird. Und jetzt kommt der Paulus und was er sagt, ist absolut revolutionär. Und nicht nur in seiner Zeit, sondern auch heute, wo wir auch unsere Bilder machen von unseren Göttern. Wir Menschen. Er sagt, ein jüdischer Wanderprophet aus einem völlig unbedeutenden Kaff, aus einem Land am Ende der Welt, auch an einem völlig unbedeutenden Ort, ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Der Jesus. Einfach, kannst du mir mal das Bild zeigen? Ich habe extra so ein Bild genommen von einem Gespräch, und er hat mit einem kleinen Kind aus einem Film, der gedreht worden ist. Er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Das ist irgendwie crazy. Und wenn es einfach nur der Wanderprophet wäre, aus dem unbedeutenden Kaff, aus dem unbedeutenden Land, dann wäre es irgendwie strange. Aber der Paulus bringt da eben gerade darum, das gewaltige Bild, das er da von Jesus zeichnet, um zu zeigen, das ist eben nicht nur ein Wanderprophet gewesen. Das ist eben nicht nur der gewesen, sondern er ist der Sohn von Gott gewesen, er ist Gott selber gewesen. Und da gibt es die eine Szene, ziemlich am Schluss von Jesus im Leben, wo er seine Jünger bei sich hat und ihnen sagt, schaut, ich gehe und bereite euch Wohnungen vor. In dem himmlischen Reich. Und sie dachte, ja, schön. Jesus, wo gehst du genau her? Sie haben uns, oder, dass sie nachher dort herreisen und alles. Immer noch völlig irdisch denkt und so. Und dann sagt er ihnen den Vers, der wahrscheinlich einer der berühmtesten Sätze geworden ist von der Christenheit. Sagt, also der Thomas fragt, welches ist der Weg, wo wir gehen müssen? Und er sagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wort. Und ich bin das Leben. Und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann sind sie auch schon mal ziemlich beeindruckt. Und dann kommt der Philippus, einer von den 12 Jüngern, und fragt, Jesus, das ist schön, aber zeigst du uns bitte mal den Vater? Und dann sagt er den Satz, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Und dann haben sie es wirklich geschnallt. Wow. Er ist also nicht nur wie der Gesandte von Gott, sondern er ist Gott. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir Gott. So wie Jesus ist, so ist Gott. Er zeigt uns seine Barmherzigkeit, er zeigt uns seine Heiligkeit, er zeigt uns seine Retterliebe. So ist Gott. Das ist das, was der Paulus so sagt. Er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Und jetzt sagt er dann etwas Weiteres, er kommt auf die Schöpfung zu sprechen. Und auf den ersten Blick hat jetzt ja Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, und die Schöpfung wie nicht gerade miteinander etwas zu tun. Aber er sagt, schaut, der hat nicht nur denen gelebt, sondern Jesus war schon ewig existent gewesen. Er war dabei gewesen, wo die Schöpfung passiert ist. Der Johannes schreibt das auch so. Er sagt, am Anfang war das Wort gewesen, und das Wort war bei Gott gewesen, und das Wort ist Gott gewesen. Und dann später in dem ersten Kapitel kommt er darauf zu sprechen, dass das Wort eben Jesus war. Das Wort ist ein Mensch geworden und hat da unter uns campiert, schreibt er. Er war da bei uns und hat unter uns gewohnt und ist einer von uns geworden. Das ist eines der gewaltigen Wunder vom Christentum. Und Leute, wir dürfen nicht aufhören, über das zu staunen. Wir dürfen das nicht verlieren. Oder wenn wir es noch nicht gelernt haben, dann müssen wir das unbedingt lernen. Über das können wir staunen. Nicht einfach so darüber hinwegzulesen und denken, ja, schönes Kapitel, Dogmatik. Oder, ja, schön und gut, aber was bringt das mir? Nein, wir sollen darüber staunen. Wir sollen das uns zu unserer Nahrung werden. Und er sagt dann, nicht nur er war dabei gewesen, wo es erschaffen worden ist, sondern er ist sozusagen, alles ist durch ihn erschaffen worden. Und nicht nur durch ihn, sondern sogar für ihn. Also er ist das Mittel gewesen, das dafür erschaffen worden ist, damit erschaffen ist, und auch der Zweck, wozu es erschaffen worden ist, alles. Und das sind alles so tiefgründige Sätze, wo wir so lange darüber nachdenken und trotzdem nicht auf den Grund kommen. Und dann heisst es da in Vers 17 noch: Und er hebt die ganze Schöpfung zusammen. Er hebt die ganze Schöpfung zusammen. Und dann habe ich mal eine Predigt gehört von einem, der heisst Louis Giglio, vielleicht habt ihr den auch schon gehört, so ein amerikanischer Pastor. Und der hat dort dazu etwas predigt, wo mir recht eingefahren ist, und zwar von dem Wort Laminin. Wer kennt das? Laminin. Das ist ein Protein im menschlichen Körper. Und das Protein ist sozusagen eine Art wie der Klebstoff zwischen unseren Zellen. Also man kann sagen, das, was unseren Körper zusammenhält. Und das hat ein Wissenschaftler ihm mal geschickt gehabt, der auch ein Christ war. So, schau mal das Protein an, was das für eine Wirkung hat und wie das aussieht. Kannst du mir mal das Bild zeigen? Das ist jetzt die schematische Darstellung von dem Protein Laminin, das unseren Körper zusammenhält. Der unter dem Mikroskop sieht es ein bisschen verkrüppelter aus natürlich, aber es hat immer ungefähr so die Kreuzform. Und ja, man kann jetzt das reininterpretieren oder nicht, aber ich finde es eigentlich wunderschön. Das Protein, das unser Körper zusammenhält, hat die Form von einem Kreuz. Wie wenn Gott uns einen Augenzwinker würde geben und sagen, schau, er hält wirklich alles zusammen. Jesus hält die ganze Schöpfung zusammen. Und dann geht er nochmal weiter und sagt, schaut, er war der Erste von der ganzen Schöpfung. Aber er war nicht nur der Erste von der Schöpfung, sondern er war auch der Erste von der Neuschöpfung. Nachher sagt er, er ist als Erster von den Toten auferstanden. Man muss da dazu sagen, er hat ja selber Leute erweckt von den Toten. Das heisst, es sind vor ihm schon Leute von den Toten auferstanden. Auch im Alten Testament gibt es so Stories. Aber die sind wieder gestorben dann irgendwann. Also man könnte sagen, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist und auch lebendig geblieben ist. Und niemand gestorben ist. Sondern er ist dann im Himmel aufgefahren zum Vater. Also er ist der Erste von der Schöpfung und auch der Erste von der Neuschöpfung. Und dann kommt der Vers, Gott hat sich entschieden, in der ganzen Fülle in dem Messias Jesus hineinzuleben. In dieser menschlichen Gestalt drin. Und man merkt es, wenn man sein Leben verfolgt, immer wieder bringt das die Leute um ihn herum, vor allem die Jünger, an die Grenzen von ihrem Verständnis. Also wenn wir Mühe haben mit dem Verstehen von dem, sind wir nicht allein. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir das nicht checken oder wenn das für uns zu hoch ist. Das war für sie auch zu hoch gewesen, wo ihn sogar live vor sich kam. Vielleicht war es darum noch viel schwieriger gewesen, weil das ein Mensch zum Anlängen war. Wenn er wieder irgendwie die Welle gestellt hat oder irgendetwas, dann sind sie wieder auf ihre Knie gefallen und haben gesagt, boah, du bist wirklich der Sohn von Gott. Einen Tag später haben sie ihn wieder angefahren, weil er gesagt hat, er geht jetzt auf Jerusalem sterben. Nein, Gott ist auf Jerusalem sterben. Nein, du musst bei uns bleiben. Also es war wie so immer ein Hin und Her gewesen und immer wieder ist das mal durchgebrochen und sie haben wieder etwas erkannt von dem, aber nie in der Fülle. Und der Paulus schreibt da ein paar Jahre später, wo schon vieles viel klar geworden ist von dem, was Jesus vollbracht hat und gemacht hat. Und jetzt die Frage für die, die vielleicht gerade eine Bibel davor haben oder auf dem Handy haben. Schaut mal noch in dem Vers, Kolosser 1, Vers 20. Er hat sich entschieden, in seiner ganzen Fülle im Jesus zu leben. Für was? Was hat er mit dem bezwecken? Was hat er tun mit dem? Genau, es geht um die Versöhnung, um den Frieden. Das ist der Grund, warum er in Jesus war, mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Power, mit seiner ganzen Autorität und Heiligkeit. Um zu versöhnen und um Frieden zu schaffen. Und dann kommt er auf uns zu sprechen. Und jetzt wir, oder jetzt da in seinem Wort, und jetzt ihr, Kolosser, was ist jetzt mit euch? Er sagt, schaut mal an, wie krass das ist. Ihr, die früher völlig entfernt von ihm waren. Ja, man muss sagen, die haben wahrscheinlich die griechischen Götter angebetet, oder in Kolosse, wo man noch nichts von Jesus gewusst hat. Und Vielleicht sind es auch, es hat auch im Altertum schon relativ unreligiöse Leute gegeben, die sich nicht so beteiligt haben an diesen Opfern und alles. Also entweder sind es Atheisten gewesen oder dann haben sie die griechischen Götter abgebeten. Er hat gesagt, ihr seid so weit vom Messias, von Gott entfernt gewesen. Hey, er hat das zustande gebracht, dass ihr neu geworden seid. Er hat das zustande gebracht, dass ihr versöhnt worden seid. Und dann sagt er, das ist dann der Vers 22, das hat er gemacht, um euch dann schlussendlich völlig ohne Fehler, ohne Makel vor sich herzustellen. Also er überkommt sozusagen Gegenwart. Er sagt, schau, früher ist das so, ihr seid völlig entfernt von Gott. Und nachher kommt er gerade ans Ende der Zeit, wenn wir dann bei Gott werden sind, und sagt, das hat er gemacht, damit er dann irgendwann mal völlig ohne Makel und ohne Fehler können vor Gott stehen. Er macht das. Nicht mehr. Er macht das. Und das hat mich an einen Vorgang erinnert, den wir daheim immer wieder machen, nämlich Kinder baden. Oder abduschen oder sprinkeln oder wie man immer dann manchmal sagt. Je nach Härtegrad. Und oder Dalia und Meilin sind draussen, dreckig geworden, schwitzend. Und dann ist es ja eigentlich schönste, wenn man dann sauber werden kann und baden und nachher ja, Erwachsene denkt, oder? Aber das ist zum Teil ein Ghetto, ein Umgeschrei. Bei Dalia hat es schon weniger, Meilin hat jetzt gerade eine Riesenkrise mit dem, aber einfach schreit umeinander und schlägt um sich herum und nachher lustigerweise, Dalia manchmal, wenn sie ein Problem hatte, nachher kommt sie manchmal zu mir, schau mal, wie schön meine Haare schmecken. Ich dachte so, ja, du jetzt nicht so, wie wenn du es mega gerne gemacht hättest, oder? Aber ich habe wie gemerkt, oder so im Vorbereitung ist mir das in den Sinn gekommen, schlussendlich dann merkt sie wie, wow, jetzt bin ich ja sauber. Wow, meine Haare schmecken so gut. Und ich habe jetzt frisch geschlafen, oder? Aber im Reinigungsprozess drin ist es zum Teil ein Zeter und Mordio. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht gefällt dir auch dein Dreck noch recht gut. Vielleicht willst du vielleicht gar nicht gewaschen werden von dem. Oder denkst du, ja, nobody's perfect, wir sind alle Sünder. Und lass uns bleiben, wie wir sind. Oder vielleicht verzweifelst du auch ein bisschen innerlich daran, dass du denkst, ich werde den Scheiß einfach nicht los. Ich kämpfe jetzt schon jahrelang gegen das und immer gehe ich wieder aufs Maul und ich komme keinen Schritt weiter. Und ich glaube, die Kolosser haben genau gleich gefühlt und darum schreibt der Paulus, schaut, hebt euren Fokus aufs Ende der Zeiten. Hebt euren Fokus darauf, was er mit euch wird machen, schlussendlich. Er ist jetzt dran an dem Duschen und an dem Reinigen. Ist er jetzt dran? Und vielleicht ist auch ein bisschen ein Geheimnis in dem drinnen, dass je tiefer wir im Glauben kommen, Gott uns ja auch immer mehr Erkenntnis schenkt über uns selber. Und das heisst vielleicht manchmal auch, dass du manchmal merkst, dass dein Herz noch schwärzer ist, als du eigentlich gedacht hast. Oder dass es vielleicht noch übler ist, als du gehofft hast. Aber er macht das ja nicht, um uns fertig zu machen oder zu sagen, schau, was du für ein schlechter Mensch bist, sondern um uns reinigen, um uns Erkenntnis schenken. Ja, der Heilige Geist, einer von seinen Namen, ist sogar Überführer von der Sünde. Das ist seine Tätigkeit, die er Tag für Tag tut. Und wir können dankbar sein. Wirklich dankbar sein. Weil wenn er uns im Unwissen darüber lassen würde, dann würden wir vielleicht denken, ja, wir sind eigentlich noch völlig okay, oder? Dabei tummeln sich da Sachen in unserem Herz, die überhaupt nicht von Gott kommen. Und darum kommt vielleicht auch die Verzweiflung dann, weil wir immer wie mehr erkennen über uns selber. Aber lass uns in diesem Reinigungsprozess drin einfach die Hoffnung nie verlieren. Sondern lass uns den Fokus auf dem haben, was er mit uns macht. Hey, irgendeins wird jeder und jede von uns, jede Person, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus richtet, völlig ohne Fehler, ohne Makel vor Gott stehen. Und das ist dann sein Werk gewesen. Und wir können uns einfach treiben, wir können uns einfach ihm anvertrauen. Und ihm vertrauen, dass er uns führt in dem drinnen. Und wie gesagt, er überkumpelt die Gegenwart. Aber jetzt im Vers 23 kommt er noch auf die Gegenwart sprechen. Aber vorher möchte ich euch einfach ein Bild zeigen und euch kurz bitten, oder euch bitten, was für Worte kommen euch in Sinn, wenn ihr das Bild seht? Ich lese mal den Vers 23 und behaltet euch die Augen auf dem Bild. Ihr, liebe Kolosser, ihr müsst allerdings an diesen Worten festhalten und euch Glauben bewahren. Weichet nicht von dieser Hoffnung ab, die euch geschenkt worden ist, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Was mich, als ich das Bild gesehen habe bei Google, also ich habe einfach bei Google eingegeben, festhalten. Und das war das eines der Bilder. Und was mich fasziniert hat an diesem Bild, war, wie eine Art, der Stein kommt nicht mehr so schnell dort weg, oder? Wie der Stein als Bild, der Fels, oder, wird manchmal auch mit Christus symbolisiert. Und wie der Baum, der seine Wurzeln über den Stein wachsen lässt und der richtig fest hat, der ruckelt nicht mehr einfach so unter ihm weg, sondern der ist fest. Aber das Wachstum, das das ermöglicht hat, das kann ja ein Baum nicht selber machen, das ist von Gott geschenkt. Und dass der Stein gerade dort ist, dass er seine Wurzeln über den Stein wachsen lässt, der hat er auch nicht geholt mit seinen Wurzeln. Und das ist für mich so wie das Bild gewesen, das, was hier der Paulus schreibt, dort für uns vielleicht so ein bisschen fordern oder so ein hart. Hey, aber ihr müsst im Fall euren Glauben bewahren, he? Sonst ist dann Sense auch Samen, oder? Dort ist vielleicht so ein bisschen bedrohlich, aber es ist so gemeint wie das Bild. Es ist gemeint, hey, lasst eure Wurzeln über den Felsen wachsen. Lasst eure Wurzeln im Glauben wachsen. Und darum ist das Bild so schön, was du gemacht hast, Miri. Das Wachstum. Da geht es jetzt zwar rauf und bei dem geht es runter. Auch rauf, aber die Wurzeln runter. Und wenn wir das jetzt auch wieder mit der historischen Situation von der Kolosser in Verbindung bringen, dann zeigt uns das viel, oder? Das sind Leute gekommen und die Kolosser hatten nicht grosse Wurzeln gehabt. Die sind so ein wie ein Blatt im Wind gewesen. Und da ist mal einer gekommen, hat das gesagt, ist mal einer gekommen, hat das gesagt. Und sie sind ohne Halt gewesen. Und er sagt, hey, er betont auch hier die gute Botschaft. Habt Vertrauen in die gute Botschaft. In den Jesus, der euch durch die gute Botschaft gebracht worden ist. Und ich glaube, das ist auch für uns in dieser Gegenwart drin, wo wir sind, in diesem Reinigungsprozess, ist so, so wichtig, dass wir unsere Wurzeln wachsen in die gute Botschaft hinein, in den Jesus hinein. Über den Jesus drüber. Dass er der Fels ist, wo wir umklammern, wo wir festhalten, wo nicht mehr wegrollt unter uns, weil Gott das Wachstum schenkt. Weil auch wir sind wie die Kolosser auch von vielen Einflüsse umgeben, die uns anders einschwätzen, die uns vielleicht völlig anders einschwätzen, die überhaupt nicht mit Christentum zu tun hat, vielleicht aber auch Sachen, die christlich tönen, aber schlussendlich gleich komisch sind und nicht dem Evangelium entsprechen. Und ich glaube, darin ist es so wichtig und ich möchte mit euch auch noch ein bisschen darüber austauschen, was ihr so entdeckt habt bei euch im Leben, wo euch hilft, an dem festhalten und an dem wachsen lassen. Ja, ich möchte eine kurze Runde machen. Wie können wir Wurzeln schlagen? Wie können wir das umsetzen in unserem Leben, wenn das der Paulus sagt, haltet an dem Glauben fest, haltet an dieser Hoffnung fest. Was habt ihr da bis jetzt erfahren oder erlebt bei euch im Leben?